Du hörst Gesund oder Krank, den Podcast für alle Menschen, die gesund oder krank sind. Erfahre mehr über deine Möglichkeiten, ein gesundes und freies Leben zu führen. Mit dem Hören schenkst du dir und deiner Gesundheit einige Zeit Aufmerksamkeit und dafür sage ich von Herzen Dankeschön. Denn das Ziel dieses Podcasts ist es, möglichst viele Menschen für die Themen Gesundheit, Umgang mit Krankheit und Gesundheitsverantwortung zu begeistern. Und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu Gesund oder Krank und ein fröhliches Hallo an alle ZuhörerInnen. Den Namen meines heutigen Gastes, den habe ich mir schon vor Monaten aufgeschrieben und zu dieser Zeit war mein Podcast sogar erst in der Planung. Aber ich wusste, wenn es losgeht, dann möchte ich ihn unbedingt dabei haben. Und er ist ein Vorbild für Jung und Alt, was Gesundheit, Fitness, Durchhaltevermögen und Spaß am Leben angeht. Er ist eine Inspiration, das eigene Leben bewusst und dankbar zu gestalten und auch im Alter aktiv zu bleiben. Ganz herzlich willkommen, Markus Malle.
Hallo Katharina, grüß dich. Hallo liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Mein Gott, so viel Ehre, unglaublich.
Markus, ich verrate jetzt den ZuhörerInnen, wo ich dich gesehen habe und oute mich gleichzeitig als großer Fan einer ganz bestimmten Fernsehsendung, nämlich Ninja Warrior. Und du bist mir als Ninja-Opa direkt aufgefallen und deine Kombination aus Fitness und Alter, die hat ganz sicher nicht nur mich beeindruckt. Für diese Folge erhoffe ich mir, dass wir möglichst viele Menschen für ein bewegungsreiches Leben in jedem Alter begeistern können.
Okay. Ja, würde mich freuen.
Ja, vielleicht können wir am Anfang noch ein bisschen so über dich erfahren. Du wirst ja als Ninja-Opa in der Show angepriesen. Deswegen frage ich dich mal, wie alt bist du denn eigentlich?
Ich bin aktuell glatte 50 Jahre.
Ja, das ist wirklich, wenn man die Show kennt, wirklich sehr beeindruckend. Und du bist, was wir wissen, ein mehr als aktiver Opa. Wie kann man sich bei euch zu Hause denn vorstellen, wenn deine Enkel zu Besuch sind?
Also meine Enkel, vor allem die zwei von der Anna, die wohnen im Elsass, die kommen dann meistens mit einem großen Auto daher, weil die auch dann die Fahrräder meistens dabei haben. Und also insgesamt bin ich vierfacher Opa und die Denisa und der Etienne und Liam und die Lilu. Und Liam und Lilu, die kommen eben, wie gesagt, aus dem Elsass dahergefahren und bringen dann meistens auch schon viele Gerätschaften mit und dann erwarten die natürlich, dass wir sehr aktiv unterwegs sind. Also das sind so Tage, dann wir gehen gemeinsam mit dem Hund morgens dann runter Richtung Sportplatz und dann fahren mit dem Fahrrad, dann gehen wir an die Schule zum Hangeln, das ist ganz wichtig. Dann aktuell, jetzt nehme ich die auch mit, auch in die Ninja-Halle nach Waiblingen, das ist ganz wichtig, da rennen die wie die Wahnsinnigen die Wand hoch und runter und mit einer Ausdauer, mit einer Kondition. Und dann fahren wir vielleicht am Nachmittag nochmal mit dem Fahrrad in die Stadt rein, gehen Eis essen. Also da ist unfassbar viel Bewegung im Spiel und da freuen die sich auch immer drauf. Und wo wir das aufzeichnen, wird am nächsten Samstag fahren wir rüber und da werde ich mit denen nach Karlsruhe in die Ninja-Halle gehen. Also da ist immer viel Action angesagt.
Also deine Enkel haben auch Spaß an deinem Ninja-Sport und das zu begleiten und du auf der anderen Seite machst auch natürlich Paratouren und alles, Schwimmbad wahrscheinlich, alles, was deine Enkel auch sonst gerne machen, machst du mit. Und ich bin ganz sicher, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch die Eltern dieser Kinder sehr dankbar für deinen Einsatz sein werden, weil wahrscheinlich die Kids dann abends wirklich müde ins Bett fallen.
Ja, das auf jeden Fall. Die haben einen guten Schlaf dann und vor allen Dingen natürlich auch einfach auch meine Auszeit für die Anna, wenn die dann einfach auch mit der Xenia, meiner Frau, einfach alleine sein kann und die Zeit genießen kann und die Kinder dann einfach versorgt sind. Und mir macht es einfach einen Riesenspaß, mit denen das zu erleben. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit in meinem Leben.
Ja, das glaube ich, das verstehe ich gut. Und wenn du nicht als Opa im Einsatz bist, du bist ja 50, normalerweise ist man dann noch berufstätig, das schaffst du alles noch nebenbei. Was machst du denn, wenn du nicht als Opa aktiv bist?
Also wenn ich nicht als Opa aktiv bin, dann arbeite ich für das Unternehmen Vorwerk. Ich habe da 1997 begonnen. Ich komme eigentlich aus dem Maschinenbau und mein Schwager hat mich damals begeistert für das Unternehmen, weil er selber dort gearbeitet hat und habe dort damals als Kundenberater begonnen, war dann Teamleiter, Bezirksleiter, bin irgendwann Trainer geworden. Seit 2016 habe ich die ehrenvolle Aufgabe, diese Abteilung zu leiten. Also meine Berufsbezeichnung ist, dass ich es jetzt richtig sage, Leiter Training Vertrieb. Und habe da drei wundervolle Menschen, mit denen ich noch zusammenarbeite, drei Trainer. Ich arbeite selber auch als Trainer, als Seminarleiter und habe da noch drei wundervolle Assistentinnen in Wuppertal, die mit denen zusammen organisieren wir den ganzen Backoffice-Bereich, also den ganzen Schulungsbereich, Hotelbuchungen, Organisation und so weiter. Das Ganze machen wir für Vorwerk, ja. Und für Thermomix auch, ja.
Sehr gut. Also das ist ja ein super spannender, ereignisreicher und vielschichtiger Job. Und du bist auch Trainer, also du gibst auch Wissen weiter. Das wird nachher auch nochmal eine Rolle spielen, wenn ich dich sportlich dazu befrage. Und wenn wir jetzt auf deinen Lebensstil mal zu sprechen kommen, auf den Ninja-Sport gerne gleich noch, aber was mich vorher interessiert, wann und wie kam denn Sport überhaupt in dein Leben?
Ich bin zum Sport gekommen, tatsächlich mit 3 Jahren. Meine Mutter gab es bei uns ich bin ja gebürtiger Waiblinger, die Stauferstadt Waiblingen, und da ist ein sehr reges Vereinsleben gewesen und auch noch. Und da gab es damals etwas, das Mutter- und Kindturnen hat sich das genannt. Da hat mich meine Mutter wo ich 3 Jahre alt war, hat die mich schon mit hingenommen. Und mein Papa, der hat Bubenturnen gegeben, wie sich das damals auch genannt hat. Also einfach Turnen für Junge, so im Alter von 7, 8, 9, 10 und auch darüber hinaus hat er Turnen gegeben eben, und ich war erst bei meiner Mutter aktiv dabei, und dann später hat mein Papa mich als erster Trainer gefordert und gefördert, und so bin ich zum Sport gekommen. Also mein Vater hat auch als selber geturnt zu der Zeit noch, auch Wettkämpfe geturnt, und das war das, wie ich zum Sport gekommen bin.
Ich habe jetzt kürzlich in deiner Instagram-Story gesehen, dass du deinen Abschied aus der aktiven Liga, wenn man das richtig sagt, gefeiert hast. Das heißt, du bist wirklich, seit du 7, 8 bist, dabei geblieben und hast geturnt, richtig?
Ja, also seit 7, 8 nicht in der Liga. Ich war früher, war dann, wie gesagt, bei meinem Papa, aber geturnt habe ich schon immer so lange.
Wahnsinn.
Das war der Abschied von der Liga. Mit der Liga habe ich irgendwann ich war bis 14 im Landesleistungszentrum in Rüth eingespannt, und kurz danach bin ich dann beim VfL Waibling, bei meinem Heimatverein, in die Liga eingestiegen. Also über 30 Jahre auf jeden Fall, 25 Jahre zusammenhängend beim VfL Waiblingen. In der Bezirksliga und danach dann in Backnang, als ich in Waibling die Mannschaft aufgelöst hat, und bin da super aufgenommen worden. Und ja, das war jetzt gerade am Samstag, wo du es ansprichst, war das ein sehr, sehr emotionaler Abschied. Und das ist ein Riesengeschenk, wenn Menschen dann dir so einen wertschätzenden Abschied bereiten. Das geht echt unter die Haut, ja. Das ist.
Das spricht auch wirklich für deine Leidenschaft und für deine Begeisterung für diesen Sport, so lange dabei zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob du das in den Highlights gespeichert hast, aber sollte sich wirklich deine letzte Übung anschauen. Es sieht aus wie bei Fabian Hambüchen. Ich war so beeindruckt. Ich dachte, wie macht er das? Das ist total verrückt gewesen. Also sehr, sehr schön. Und schön, dass du das auch geteilt hast, dass man sich das anschauen konnte. Also du bist ein echtes Vorbild. Und wer das jetzt, vielleicht können wir das kurz überlegen, ob das ein guter Tipp für alle Eltern ist, die Kinder wirklich früh an diesen oder an, egal jetzt welchen, aber eine Art von Sport heranzuführen, sie dafür zu begeistern und zu motivieren. Glaubst du, dass die Chancen dann größer sind, dass die Menschen dauerhaft auch dabei bleiben?
Also, ich bin ein sehr großer Fan davon, Kinder schon früh mit Sport in Verbindung zu bringen, mit Bewegung auf jeden Fall. Und ich kann auch nur Werbung machen für den Turnsport. Nicht nur, weil es mein eigener ist. Natürlich liebe ich diesen Sport und möchte auch dafür Werbung machen. Aber ich habe in meiner Laufbahn und in meiner Turnkarriere auch eben sehr oft festgestellt, und das auch am eigenen Leib erfahren, dass wenn ich meine Menschen eine turnerische Grundausbildung haben, das heißt ja, dass ich mit meinem Körper umgehen kann, dass ich Bewegungen fühlen kann, dass ich weiß, was das Gleichgewicht anbelangt, Schnellkraft und so weiter, dass ich einfach sehr, sehr gut unterwegs bin. Und was für einen Sport ich dann mache, das ist relativ wurscht, ob ich dann Tennis spiele, ob ich Fußball spiele, ob ich ins Judo gehe oder irgendeinen anderen Sport mache, das ist völlig wurscht. Aber eine Grundausbildung, wo der ganze Körper eingesetzt wird, das ist einfach eine super Sache. Und da bietet Turnen einfach wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten.
Du hast eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage schon fast vorweggenommen, denn du arbeitest ja selber nicht nur beim Turnen, sondern auch in anderen Sportarten fast ausschließlich mit deinem eigenen Körpergewicht. Und meine Frage wäre gewesen, wo du die Vorteile siehst. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass man seinen Körper im Grunde gut kennt, dass man Balance hält, dass man vielleicht Bewegungsabläufe kennt, vielleicht auch verschiedene Dinge spürt, die man nicht spüren würde, wenn man das nicht tut. Kann man das so zusammenfassen?
Also auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch noch mehr Sachen, aber das ist alles richtig, was du sagst. Du zahlst eben mit, wenn ich mit dem eigenen Körpergewicht arbeite, das ist meine Überzeugung. Ich bin ja kein Arzt, aber meine Überzeugung, du zahlst auf das Konto ein, dass der Körper halt sich die Sachen auch merkt, dass du Dinge abrufen kannst. Und das ist auch einer der großen Vorteile, die ich sehe, zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal in Richtung Ninja Warrior guckt, weil ja, klar hast du ein Defizit vom Alter her, weil Schnellkraft und so weiter, das lässt nach mit dem Alter. Das muss man einfach sehen, das ist so. Die Regenerationszeit wird länger, das ist alles klar. Aber ich kann eben auf wesentlich mehr abgespeicherte Bewegungsmuster zurückgreifen, als junge Leute das können, weil ich einfach auch als junger Kerl schon auf Bäumen rumgeklettert bin und auch mal runtergefallen bin und wusste, okay, so darfst du es nicht machen, das musst du halt anders machen. Ja. Wir sind allen möglichen Blödsinn natürlich auch gemacht, aber dieses mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten ist, das ist die natürlichste Form für mich. Ja. Und vor allem ist es eben auch eine sehr, du kannst diese Kraft dann eben auch abrufen. Du kannst was wirklich damit machen. Wenn ich eben nur Eisen stemme und dann solche Pakete habe, dann und da kriege ich keinen eigenen Klimmzug mehr hin und will mich mal irgendwo hochziehen, dann ist es halt doof, weil ich zu schwer bin beispielsweise. Mhm. Und ganz nebenbei betrachtet, finde ich auch nach Training mit meinem Körper, ich gebe auch den schöneren Körper.
Da magst du auf jeden Fall recht haben, weil er natürlich allumfassend trainiert wird, ne? Und nicht nur in eine Richtung.
Genau.
Was können denn die ZuhörerInnen sich jetzt bei dir abschauen? Wie motivierst du dich für all das, was du sportlich tust? Gibt es da irgendeinen Trick oder ist es bei dir so in Fleisch und Blut, dass es im Grunde automatisch funktioniert?
Was sich die Zuhörer, Zuhörerinnen abgucken können, das müssen sie natürlich selber entscheiden. Das ist immer eine schwierige Sache. Also wie ich mich motiviere, also auf jeden Fall über Ziele. Das ist in die ganzen Jahre immer die Liga gewesen, die im Frühjahr immer stattgefunden hat. Und da wusste ich eben immer, okay, für die Liga muss ich im Februar, März, April muss ich fit sein und dann kann ich halt nicht im Januar anfangen zu trainieren. Dann, das hatte ich auch schon, dass ich es schleifen lassen habe. Dann habe ich ein paar Kilo zu viel drauf gehabt als Turner. Und dann macht es halt auch nicht so viel Spaß. Und aus der Erfahrung heraus habe ich halt auch gesagt, okay, unterm Jahr die Pausen ja, aber kürzer halten und nicht so, weiß ich nicht, so 3 Monate lang nichts machen, das ist einfach für einen Wettkampfsportler ist das dann deutlich zu lang. Das habe ich dann einfach gemerkt. Also Ziele motivieren mich und so war es auch jetzt in der Corona-Zeit, wo wir nicht turnen durften. Die Ninja-Aufzeichnung aber waren, da war dann die Ninja-Aufzeichnung das Ziel. Solche Sachen motivieren mich. Oder Einzelwettkämpfe, zum Beispiel deutsche Meisterschaften, wo ich auch schon mitgemacht habe, solche Sachen motivieren mich, also prinzipiell Ziele zu erreichen, ja.
Das ist ein guter Tipp und das können sicherlich auch alle umsetzen, die nicht in einem Verein oder in einer Liga sportlich aktiv sind. Man kann sich eigene Ziele setzen und man kann sich vielleicht auch mit Freunden zusammentun. Ich weiß, einer aus meinem engeren Bekanntenkreis hat sich das Ziel gesetzt, 3 Klimmzüge zu schaffen. Das kann man natürlich dann nach und nach auftrainieren, sich da motivieren. Also da kann jeder für sich ja Ziele definieren und dann einfach mal starten. Ja, es muss nicht immer ein Gewichtsziel sein, das ist vielleicht auch
Nein.
mal wichtig.
Genau, also das ist weit gefasst, Ziele, das ist, und ich bin auch, ich freue mich dran, gerade wenn ich auch Menschen irgendwie anleite, in die Situation kommt, dass sie einen Tipp haben wollen und so weiter und die das dann schaffen, weil die sich das so gewünscht haben und die arbeiten da hart dafür, da habe ich so eine Freude dran, weil ich weiß, was es bedeutet, ein Ziel zu erreichen, dass der Mensch toll ist, dass ich das jetzt geschafft habe, weil da passiert ja was in einem drin dieses Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Also dieses sich seiner Selbstbewusstsein, ich kann etwas schaffen, das finde ich einfach toll, wenn Menschen solche Erfolge feiern können. Und die können eben auch ganz klein sein. Das muss kein Doppelsalto vom Reck sein, sondern das kann ein Klimmzug sein, wie du richtig sagst.
Ja, sehr gut. Ja. Sport ist ja immer sehr eng verbunden mit dem Thema Ernährung. Und deswegen möchte ich dich dazu wenigstens kurz auch fragen, wie wichtig ist für dich Ernährung und achtest du da auf bestimmte Dinge?
Also Ernährung ist für mich sehr wichtig. Ich achte darauf, dass es mir schmeckt. Das ist mal eine grundsätzliche Sache, weil ich hasse es wirklich, wenn ich Essen essen muss, wo mir nicht schmeckt, weil ich es aus Verzweiflung essen muss, weil ich jetzt nichts anderes zur Verfügung habe. In solche Situationen komme ich selten, aber das passiert leider ab und zu mal, gerade wenn man in Hotels ist. Und ich versuche mit meiner Frau zusammen, wir backen alles selber beispielsweise. Also ich habe mir vor einigen Jahren das Brezelbacken selber beigebracht die Xenia, die backt unser Brot immer selber, also Xenia ist meine Frau, backt das Brot selber. Und so versuchen wir uns von der Seite schon mal gesund zu ernähren und auch wenn jetzt was übrig bleibt, ein Brot, dass man dann eben irgendwelche Klöße draus macht oder Südtiroler Knödel beispielsweise, solches. Also dass eben auch nichts weggeschmissen wird, weil es ja alles gute Lebensmittel sind. Auf sowas achten wir, ausgewogene Ernährung. Und was ich persönlich noch für eine Strategie habe, das ist aber eben nur meine Strategie, die ich für mich festgestellt habe, weil die aus meinem Lebenswandel sich auch ergibt, ist, dass ich eben beispielsweise frühstücke, obwohl ich kein großer Frühstücker bin, dass ich Mittag esse, wonach mir ist. Und ich bin eben nur mal sehr viel in Hotels unterwegs und muss da am Buffet irgendwie gucken, was ich kriege und was passt. Und dann nachmittags vielleicht noch irgendwie einen Tee und was Süßes und dann, das war's. Kein Abendessen. Also auch nur eine warme Mahlzeit. Das hat was für mich mit der Gesamtkalorienaufnahme zu tun, dass ich nicht zu viel Kalorien aufnehme. Das habe ich mir selber für mich entdeckt, dass es richtig ist. Und das hat was damit zu tun, dass ich abends ja oftmals auch Sport mache. Und Essen und Sport, das passt nicht so gut zusammen. Selbst wenn ich jetzt essen würde und danach Sport, ist nicht so der Bringer. Ja. Und wenn ich erst Sport mache und danach esse, dann ist das Essen wieder zu nah am Schlafen dran. Und das habe ich festgestellt, das tut mir auch nicht gut. Dann hat es Einfluss auf die Schlafqualität. Und deswegen, das mag vielleicht für manch einen Hörer oder Hörerin befremdlich wirken, aber wenn es danach ist, dann gehe ich lieber mit Hunger ins Bett. Da gewöhnt sich der Körper auch dran und dann habe ich am nächsten Morgen beim Frühstück eher wieder Hunger und kann da eben zuschlagen, als dass ich jetzt abends nochmal irgendwie mir einen Bauch vollhaue. Das ist so aber meine Strategie halt.
Das ist ganz spannend, denn du machst dadurch ja intuitiv, hast du selber für dich rausgefunden, ein Intervallfasten, was nebenbei bemerkt, auch positiv sich auf alle deine Zellen auswirkt. Da gibt es ja ganz viele Studien dazu, dass wenn man eine Nahrungskarenz einhält, die für Menschen ja auch eigentlich ursprünglicherweise physiologisch ist, dass man da positive Effekte davon tragen kann. Ich versuche es genau andersrum, denn mir fällt es schwer, abends nichts zu essen. Ich mache das meistens, dass ich morgens dann versuche, das so ein bisschen nach hinten rauszuschieben, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du ja viel unterwegs bist und viel in Hotels auch bist. Wie schwierig ist das jetzt, deinen Lebensstil mit dem Job zu verknüpfen? Ernährung haben wir jetzt schon gehört. Sport machst du abends. Gibt es denn auch, wenn man viel unterwegs ist, Ausreden, sich nicht zu bewegen und gesund zu essen? Weil mein Eindruck ist, dass du das sehr gut miteinander kombinierst.
Antwort: Nein, Ausreden gibt es nicht. Also für mich nicht. Und wenn mir auch Menschen sagen, sie können keinen Sport machen, weil sie keine Zeit haben, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Prioritäten oder wie organisiere ich mein Leben? Also es gibt immer Möglichkeiten, sich zu bewegen, weil selbst wenn ich so eingespannt bin, dann habe ich auch in meinem Hotelzimmer die Schwerkraft und kann auch in meinem Hotelzimmer was machen. Was ich immer respektiere oder was ich verstehen kann, ist, dass Menschen die Idee fehlt, was kann ich denn jetzt in einem Hotelzimmer machen? Also ob ich jetzt eben Liegestütze mache oder beispielsweise Seilhüpfen auf der Stelle oder so weiter oder was auch immer, das kann ich akzeptieren, dass Menschen, wenn sie jetzt keine sportliche Grundausbildung haben, denen da die Idee fehlt. Aber auch da sind wir heute in einer Zeit angekommen, wo es Apps gibt, wo du angeleitet wirst, ob das jetzt, ohne da jetzt irgendwelche Firmen zu nennen, also da gibt es zig Apps, Fitness-Apps, wo man sich anleiten lassen kann. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn man das will. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich das organisiere. Also ich versuche natürlich immer, Dinge miteinander zu verknüpfen. Das ist, also heute Morgen zum Beispiel, habe ich sehr ungesund. Ich habe 3 Croissants gegessen mit Schokoaufstrich.
Klingt
unfassbar.
Köstlich.
Bin aber reingejoggt nach Winnenden, habe die Croissants geholt und bin wieder rausgejoggt. Also ich versuche Dinge miteinander zu verbinden. Wenn ich zum Beispiel Getränke hole, habe ich einen Anhänger an meinem Fahrrad, dann fahre ich mit dem Fahrrad in den Getränkeladen nach Winnenden rein und fahre die dann wieder zurück. Also Dinge miteinander verknüpfen. Und warum erzähle ich das? Weil es beim Geschäft das Gleiche ist. Ich habe auf meinem Smartphone habe ich eine App drauf. Calisthenic-App nennt sich die und da sind so Calisthenic-Gestelle, also Calisthenic ist eben auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht und da gibt es so Edelstahlgestelle, die gerade in allen möglichen Orten aus dem Boden gestampft werden, was super ist, was eine tolle Entwicklung ist. Und in dieser App kann ich sehen, okay, wo bin ich gerade, wo ist das nächste Gestell und dann kann ich sagen, okay, jetzt fährst du hier von der Autobahn runter, da ist so ein Gestell, da kannst du trainieren gehen. Ich habe also meine Sportsachen dabei.
Cool.
Und versucht es entweder auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt miteinander zu verknüpfen. Oder was ich eben auch mache, dass ich sage, okay, wenn mein Geschäft vorbei ist, sage, okay, wo ist die nächste Ninja-Halle? Dann, weil wenn ich unterwegs bin, dann ist es egal, ob ich heute Nacht um 12 Uhr heimkomme, da wartet, kann meine Frau wartet auf mich, weil nicht auf mich, weil ich bin sowieso nicht zu Hause, dann ist es auch wurscht, wann ich heimkomme. Und dann kann ich sagen, okay, wo ist die nächste Halle, wo kann ich trainieren? Das habe ich mit dem Turnen vorher genauso gemacht, vor Corona. Da habe ich überall, wenn ich in Wuppertal trainiert habe oder geschäftlich war, dann war ich in Bochum zum Trainieren. Wenn ich in München war, bin ich nach Unterhaching. Wenn ich in Pforzheim war, bin ich dort ins Training gegangen. Also da habe ich meine Hallen. Und so ist es mit den Ninja-Hallen jetzt auch. Oder wenn das nicht geht, dann eben irgendwelche. In Wuppertal gibt es auch die sogenannte Trasse, eine ausgebaute ehemalige Bahnstrecke. Mhm. Und da haben sie auch so Calisthenic-Gestelle. Und da triffst du dann immer Gleichgesinnte. Und wenn dann so ein Wetter ist, wie jetzt heute gerade Sonnenschein, ist das natürlich genial.
Das wollte ich gerade nämlich ansprechen. Die Calisthenics-Orte, die du ansteuerst, meistens sind an diesen Orten schon Menschen, die da trainieren, jeden Alters auch, aus meiner Erfahrung. Und das macht natürlich richtig viel Spaß, sich dann auch einfach auszutauschen. Und ich habe den Eindruck, untereinander ist das sofort ein vertrautes Verhältnis und man tauscht sich aus, man trainiert ein bisschen zusammen. Das bringt natürlich auch nochmal Spaß. Ne? Das ist eine
total
gute Möglichkeit.
Ja.
Und du hattest gesagt, im Hotelzimmer haben vielleicht viele gar keine richtige Idee. Da ist mir in den Sinn gekommen, dass so die Generation, würde sagen, meiner Großeltern, da gab es ja so eine Frühsport oder solche Sachen, das ist so in alten Filmen öfter mal aufgetaucht, 10 Kniebeugen am offenen Fenster oder irgendwie sowas, das kennt ja irgendwie auch jeder, oder Hampelmann-Übungen, Liegestütze, also jeder, der dann möchte, wird bestimmt da auch eine Übung finden oder mehrere, die ihm dann gut tun und einen Ausgleich bringen, ne? Das ist gut, dass du sagst, es gibt da keine Ausreden, das finde ich sehr motivierend und vielleicht kommt der ein oder andere Denkprozess da auch nochmal in Gang. Gab es denn in deinem Leben auch mal ungesunde Zeit oder ungesunde Zeiten? Du hast jetzt gerade schon ganz kurz angeschnitten, dass du manchmal dann auch irgendwie mal 3 Monate gar nichts gemacht hast. So. Gab es das und wie kommst du dann im Grunde da wieder zu sagen, so Schluss jetzt, das tut mir nicht gut, jetzt geht's wieder los?
Ich Ich komme gerade aus so einer Zeit, jetzt gerade aktuell, weil ich jetzt auch krank gewesen war. Vor 3 Wochen hatte ich auch Erkältung. Jetzt am Samstag habe ich mich aus Corona freigetestet, also bin
Oha.
auch, also hatte vorher Grippe und an irgendeiner Stelle, weiß ich nicht, ist Corona aufgesattelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da auch durchgegangen und ich spüre die Auswirkungen noch so ein kleines bisschen. Also ich bin noch nicht bei 100%, habe jetzt auch ein bisschen Gewicht zugelegt und das ist eben eine Sache, die du im Turnen natürlich total merkst und auch bei dem Ninja-Sport, weil du da eben, du musst eben jedes Gramm musst du einfach beschleunigen und bewegen.
Natürlich.
Und da ist bei mir eine natürliche Schwelle eingebaut, wo ich sage, okay, jetzt ist es zu viel, du musst wieder gegensteuern. Und dann ziehe ich, wenn es körperlich möglich ist, was jetzt eine Zeit lang nicht ging, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich darf es echt nicht übertreiben, ich muss vorsichtig sein, weil ich habe ja keine Lust, irgendwie einen Herzfehler oder irgendwas zu riskieren.
Ja.
Oder nicht Herzfehler, sondern so einen Herzschaden,
Herzmuskelentzündung meistens dann
sowas,
erstmal.
genau, weil ich einfach zu übermotiviert daran gehe. Also ich hänge sehr an der Gesundheit und von dem her ist da die Vernunft einfach auch muss
Entscheidend,
einfach
ne?
entscheiden, ja, genau
Ja.
richtig.
Ja, da sprichst du was sehr Wichtiges an, ne? Dass man sich das auch zugestehen muss, dass wenn der Körper nicht kann oder nicht möchte, dass das dann so seine Zeit hat, ne? Und dass die sportlich aktive Zeit oder die Zeit, wo man wieder mehr leisten kann, dann also kommt, aber man abwarten darf, ne? Geduldig.
Also das eben, und ich weiß auch, dass ich im Jahr durch solche Phasen durchgehe. Also gerade zum Beispiel, wenn eben Wettkampfsaison war, also diese ganze Anstrengung der Vorbereitung oder jetzt auch Ninja-Aufzeichnung beispielsweise, ich kann auch berichten an der Stelle, dass ich die Zusage habe für Ninja im Sommer. Also auch, deswegen ist jetzt auch
Super.
die Vorbereitung,
Habe ich
startet
auch
jetzt
gar nicht
eben
dran
auch.
gezweifelt, aber herzlichen
Ja,
Glückwunsch, das freut mich
aber ich habe.
natürlich sehr.
Das wollte ich hier an der Stelle auch noch, habe ich gedacht, ja, das passt ja hier dann auch rein, das hier zu
Perfekt.
verkünden. Genau,
Schön.
also da werde ich wieder dabei sein.
Super.
Und da startet jetzt die Vorbereitung und da ist dann halt, ich esse trotzdem auch mal Schokolade zwischendurch. Und also ich bin da nicht als Asket unterwegs, sondern für mich
Super.
ist Ernährung auch, ist auch was für die Seele. Also und ich zähle auch keine Kalorien, sondern wenn ich merke, okay, das Leistungsgewicht passt noch nicht, dann muss ich halt mehr abführen. Dann muss ich halt, also ich versuche die Gewichtskontrolle gerade in diesem Wettkampfbereich dann durchs Laufen hinzukriegen und dann eben dieses anderes Trainer, das andere Training, Turnen oder Ninja eben draufzusatteln. Und so versuche ich das irgendwie hinzukriegen, genau.
Ja, das klingt für mich alles nach sehr humanen und durchdachten und cleveren Maßnahmen, die du da ja lebst, vorlebst und als Inspiration gibst.
Ja, also weil genau das deswegen wollte ich gerade eben noch sagen. Also Essen ist für mich eben auch was für die Seele, ein gutes Essen. Und wenn ich da jetzt eben so einen Teller habe mit Rostbraten und Spätzle, ja, dann esse ich den, wenn es mir schmeckt. Und
Sehr gut.
auch im Hotel beispielsweise, da ich höre da, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, ich höre da sehr stark nach innen, was mein Körper von mir oder was er braucht, wenn ich jetzt an dem Buffet vorbeilaufe und sage, ja, okay, jetzt ist mir heute irgendwie nach Pfannkuchen, weil da liegen Pfannkuchen, da esse ich halt Pfannkuchen. Und wenn da Linsen mit Spätzle sind, dann esse ich Linsen mit Spätzle, wenn Fleisch angesagt ist. Es ist auch manchmal so, ich bin jetzt eben kein Vegetarier, ich esse auch gerne Fleisch, aber eben in Maßen, das hat sich deutlich reduziert. Aber es kann auch mal sein, wenn ich irgendwie nach einer Woche Arbeit heimkomme und dass ich dann sage, irgendwie habe ich noch Bock auf ein Stück Fleisch oder sowas, dann gönne ich mir das dann auch. Aber eben immer bedacht. Also wir gucken auch, dass man eben Landmetzgerei, dass man weiß, wo das Fleisch herkommt und so weiter und dass man das einfach eben mit so ein bisschen mit im Auge behält, wie werden die Sachen produziert. Genau, das ist
Ja,
schon
sehr
wichtig.
gut.
Aber also dieses nach innen hören, was brauche ich jetzt? Und wenn der Körper signalisiert, boah, ich brauche jetzt Zucker, ich brauche irgendwie Schokolade, dann mache ich es halt. Aber ich esse dann halt nicht unbedingt die ganze Tafel, sondern eben nur 2 Rippchen. Ich habe so eine Schwäche für Kinderschokolade. Oh,
Oha,
ganz
daran
schlimm.
arbeite ich noch an diesem Maß. Ja, das ist meine große Schwäche. Aber ja, klingt aber auf jeden Fall auch sinnvoll. Als ich meiner Freundin erzählt habe, wer heute mein Gast sein würde. Da konnte sie mit Ninjasport gar nichts anfangen. Ich war natürlich empört, aber jeder lebt ja so in seiner eigenen Blase mittlerweile, in seiner eigenen Bubble. Und so geht es vielleicht auch manchen ZuhörerInnen. Wir haben jetzt mehrfach den Ninjasport angesprochen, dass sie gar nichts damit anfangen können. Kannst du ganz kurz berichten, was ist denn überhaupt Ninjasport?
Also das kommt aus dem Japanischen, also den Ninja, den Krieger, den kennt man jetzt, aber das hat jetzt nichts mit Kriegsführung zu tun, sondern einfach eher mit der Beweglichkeit und mit dem Körpergefühl und so weiter, mit der also wie ich den Körper eben einsetzen kann. Und in Japan, die Japaner, die haben ja Fernsehformate schon, ich weiß noch, als Jugendlicher bin ich da ab und zu mal irgendwie, wo das so angefangen hat mit diesen Privatfernsehen und so weiter, habe ich da mal durchgesetzt und da dieses Takeshis Castle, genau, wo die in Verkleidungen und so weiter und dann ins Wasser reingeschuckt wurden und das ist der eigentliche Ursprung von Ninja-Sport.
Wirklich?
Also ja, das ist der eigentliche Ursprung.
Okay.
Und heute heißt es in Sasuke in Japan und daraus ist dann in Amerika eben dann auch der Ninja Warrior Germany, nicht Ninja Warrior Amerika entstanden. Und dann ist es eben, wie man vieles von Amerika rübergeschwappt, eben auch nach Europa. Und jetzt muss ich schön überlegen, ich weiß nicht, seit 2016 oder was, glaube ich, gibt es Ninja Warrior Germany.
Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr recherchiert,
2016.
Aber es sind unendlich viele Staffeln jetzt schon gewesen. Es ist auf jeden Fall viele, viele Jahre. Die erste habe ich verpasst, aber seit der zweiten Staffel bin ich da ganz fest dabei.
Also pass auf jetzt, wir zeichnen jetzt die siebte Staffel auf. Die siebte Staffel, wir sind 2022, 15, 16, sechs Jahre. Ja, ja, sowas in der Ecke müsste das gewesen sein.
Ja.
Genau, und also was ist das? Es ist letztendlich wie ein Hindernisparcours zu sehen, wo Geschicklichkeit, also ganz viel ist Hangelkraft, also dass man am eigenen Körpergewicht mit den Händen hängen muss und das sehr, sehr ausdauernd und Sprünge machen, schwingen ist ein Element, loslassen, wiederfangen, weiterschwingen, dann eben auch Hindernisbalance, wo man schnell drüber muss, vielleicht auch langsam drüber muss beispielsweise, das Gleichgewicht eben zu halten, wo man Sachen auch mit Kraft lösen muss, beispielsweise mit Schwung lösen muss. Also das sind ganz viele verschiedene Sachen. Da empfehle ich einfach mal auf YouTube zu gehen. Da gibt es so ein paar Videos. Wen das interessiert, kann man das gerne mal anschauen, was das ist tatsächlich. Und erfreut sich wachsender Beliebtheit, ja.
Man kann das wirklich so als riesengroßen Hindernisparcours zusammenfassen, ne? Weil Ninja verknüpft man vielleicht auch irgendwie mit irgendeiner Art von Kampf. Das ist es eigentlich nur gegen seine eigene Kraft. Ja, man geht durch einen riesigen, gigantischen Parcours, der für so Normalsterbliche für mich unbezwingbar erscheint. Und ihr macht das da mit einer Leichtigkeit vor. Das ist wirklich total beeindruckend. In Deutschland ist auch dieser Ninjasport tatsächlich sehr eng mit der entsprechenden Fernsehsendung verknüpft, weil dadurch, wie du das schon beschrieben hast, der Ninjasport ja eigentlich nach Deutschland getragen wurde. Wann genau hat dich denn das Ninja-Fieber gepackt als Turner sozusagen?
Also es war... Ich war, hatte mich 2018 hatte ich mich das erste Mal beworben. Da hat es aber nicht geklappt, weil ich hatte mir 2017 hatte ich mir das Knie zertrümmert beim Turnen tatsächlich und eine sehr schwere Verletzung im Knie davon getragen und da war ich einfach noch nicht so weit. Das ging dann auch geschäftlich nicht. Also da war es das erste Mal so, dass ich mich damit beschäftigt hatte und der Auslöser war meine Frau, weil die normalerweise, wenn ich jetzt hier bin, dann habe ich Montag, Mittwoch, Freitag Training in der Turnhalle in Backen gehabt und wenn ich dann freitags vom Training heimgekommen bin mit dem Fahrrad, das ist eben auch sowas, ich fahre dann mit dem Fahrrad ins Training, trainiere und fahre mit dem Fahrrad wieder zurück, um eben dieses Miteinander zu verbinden, was ich vorhin gesagt hatte und komme dann wieder heim und meine Frau, wenn dann Ninja ausgestrahlt wurde, hatte sie das angeschaut. Sie ist jetzt zwar nicht besonders sportlich, aber dieses Format, das gefällt ihr, das hat sie gerne angeschaut wenn ich mich dann dazugesetzt habe und so weiter und vom Turnen ist es halt, ja, du kannst dann, also ich kann die Bewegungen fühlen, ich kann das spüren, wie das ist, da dran zu hängen und na, wenn das so ist, kann ich mich ja auch mal bewerben. Dann sage ich, ja, mach halt. Und dann habe ich mich beworben. Ich weiß
Super.
nicht, ob sie sich damals bewusst war, was es tatsächlich heißt, dass ich
Auf
mich da
keinen Fall.
bewerbe, weil ja, vielleicht hätte sie das damals besser nicht gesagt, aber aus ihrer Sicht. Aber nee, also da habe ich mich dann 2019 war ich tatsächlich das erste Mal dabei, bin angenommen worden für die Show und seitdem nimmt es seinen Lauf und irgendwie scheinen sie einen Gefallen an mir gefunden zu haben und von dem her werde ich jetzt auch immer wieder eingeladen. Das freut mich und ehrt mich natürlich sehr, weil eben ganz viele Leute auch nicht genommen werden. Also da muss man, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen waren. Also es gab ja auch dann auch noch ein Casting, wo man durchmachen musste. Jetzt in Corona-Zeiten ging das mit dem Casting nicht. Da hat man dann Filme, haben sie dann Filme eingesandt. Aber ich habe auch zweimal am Casting teilnehmen müssen und man darf halt nicht vergessen, es ist RTL. Es geht am Ende geht es natürlich um die Quote und am Ende muss man irgendwie auch ein bisschen eine Story mitbringen. Und ob du jetzt jemand bist, der einen Baumstamm 300 Kilometer durch Deutschland schleppt, da gibt es einen, der sowas macht, um da halt irgendwie eine crazy Geschichte zu erzählen. Oder ob in meinem Fall eben vierfacher Opa und eine
Ja,
gewisse
natürlich.
Leistungsfähigkeit, dann es muss halt in irgendeiner Form muss halt interessant sein. Genau.
Ja, und das hat ja auch total geklappt. Also du bist als Ninja-Opa sofort mir hängen geblieben. Ne? Das ist durchaus gut gemacht. Das kann man an der Stelle mal neidlos anerkennen. Kannst du vielleicht uns so, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, wie diese ganze Show für die Athleten abläuft? Also hat natürlich jetzt nicht groß mit unserem Gesundheitsthema zu tun, aber es ist einfach doch auch spannend, da kurz hinter die Kulissen zu blicken.
Das kann ich sehr gern machen. Also Ergebnisse, die dürfen wir halt immer nicht
Na
preisgeben,
klar.
weil jetzt die nächste Staffel, die schon aufgezeichnet ist, Ninja Warrior All-Stars, die jetzt dann als nächstes ausgestrahlt wird, jetzt im Frühjahr irgendwann, da war ich auch dabei. Und Ergebnisse, das haben wir vertraglich zugesichert, dürfen wir nicht sagen. Aber selbstverständlich, das fängt an, man reist am Vortag an, dann trifft man sich im Hotel, dann gibt es abends einen Corona-Test. Die Athleten freuen sich, viele kennen sich ja untereinander schon. Und man freut sich, dass man sich dann einfach wieder sieht. Und da sind auch wirklich enge Verbindungen schon teilweise miteinander und heute in Instagram-Zeiten und ist es ja kein Problem, da im Kontakt zu bleiben, auch über die Distanz. So, auf jeden Fall essen wir dann meistens abends noch miteinander gemeinsam also Abendessen. Dann am nächsten Morgen geht es meistens rechtzeitig los. Da müssen wir dann schon, findet in Köln statt, entweder in der Messe oder in den MMC-Studios. Und da fährst du auf das Filmgelände drauf von den MMC-Studios beispielsweise, wirst akkreditiert, also kriegst deine Eintrittskarte, kriegst deine Startnummer, gehst hoch in den Athletenraum und da sind dann alle beieinander. Dann siehst du, wann bist du dran als nächstes. Dann tritt so eine Routine in Gang, dass zum Beispiel du musst Show-Outfit anziehen, ein Ersatzoutfit, dann wird Werbung abgeklebt. Da darf also nichts drauf sein. Also hier zum Beispiel das, was man jetzt hier sieht, das würde abgeklebt werden. Da darf nichts zu sehen sein. Das Einzige, wo Werbung sein darf, sind die Schuhe. Dann werden Interviews gemacht, wenn es gewünscht ist. Dann werden Fotos gemacht. Dann wirst du geschminkt. Du siehst, bei mir glänzt immer die Platte ein bisschen. Dann wird es eben so ein bisschen, weil es ja Fernsehen ist,
Gepudert.
wird es gepudert. Genau richtig, ja. Und bei mir ganz wichtig, dass die Haare richtig liegen. Da lege ich immer besonders viel Wert drauf.
Verständlich.
Dann, und was haben wir noch? Ganz viel warten zwischendurch. Irgendwann heißt es dann, okay, Parcoursbegehung. Dann gehen alle Athleten runter und dann passiert das, was eben auch wichtig ist. Du siehst den Parcours das erste Mal. Du kommst in das Studio tatsächlich rein. Und dann erinnere ich mich noch 2019, als wir das in der Messe Karlsruhe aufgezeichnet haben. Da kommst du in diese Halle rein mit diesen Lampen und siehst diesen riesen Parcours vor dir, wie du das schon beschrieben hast. Und da kriegst du einfach nur Gänsehaut. Du hast diesen Geruch von, da ist ja auch diese Beckenklo und so weiter. Und dann überall die Fernsehleute schwarz angezogen, die Kameras und aber eben einfach dieser Riesenparcours. Und dann wird jedes Hindernis wird einmal erklärt, einmal vorgemacht. Es
Macht
werden die
das
Regeln
der
erklärt.
Vormach-Ninja? Macht euch das dann einmal vor?
Das sind Parcours-Tester, nennen die sich. Also das sind teilweise auch Leute, die schon mitgemacht haben in der Show. Oft sind es Leute aus Amerika, die da kommen. Die werden einfach von der Produktion werden die engagiert. Die gehen da durch. Meine Frau bringt mir einen Tee. Vielen Dank.
Das ist ja lieb.
Dankeschön. Beste Versorgung hier.
Absolut.
Genau. Und dann wird also die Parkour-Tester zeigen das einmal, da musst du auch genau aufpassen. Es wird erklärt, darfst du da zum Beispiel das mit den Händen berühren, darfst du es mit den
Ja.
Füßen oder musst du sogar mit den Händen und Füßen, also beispielsweise dieser Fünfsprung am Anfang, du kennst ihn,
Ja.
für die anderen Hörerinnen oder Hörer, die das noch nicht gesehen haben, das ist so ähnlich wie das hier, so eine schräge Fläche und das 5 Stück nacheinander versetzt. Und da muss man quasi da drüber und da muss man jeden Einzelnen muss man mit den Füßen berührt haben. Und wenn du einen auslässt, macht Map und dann bist du
Bist du
raus, weil du einen
raus? Und das
Fehler
ist
gemacht
tatsächlich
hast.
schon
Genau.
passiert. Das ist so bitter, ja.
Ja, und da ist auch wiederum ein Vorteil, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Und jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich eben sehr viel Wettkampferfahrung habe, so ungefähr 150 bis 200 Wettkämpfe in den Knochen hat, dann kennst du diese Situation, weil das ist ja nichts anderes als eine Wettkampfsituation. Und dann kannst du dieses Wissen eher abrufen als vielleicht ein junger Mensch, der voller Euphorie ist, voller Adrenalin und will jetzt nur vorwärts und dann vergessen die solche Sachen unter Umständen. Oder auch mal Griffe, wie greife ich
Klar.
etwas?
Es sind ja auch
Genau.
extrem viele Hindernisse und ich bewundere das auch. Es gibt ja für jedes Hindernis, wie du das gerade beschrieben hast, diese Vorgaben. Was muss ich anfassen? Was darf ich nicht anfassen? Und
Ja.
es passieren immer wieder diese Fehler, wo man vielleicht, wo viele vom Sofa aus dann sagen, das muss er doch wissen. Aber wie realistisch ist das, sich das für jedes Hindernis zu merken und im Wettkampf unter Zeitdruck oftmals ja dann auch noch abzurufen? Also das ist ganz natürlich, dass da sowas passiert auch, oder?
Also ganz aktuell, ohne da jetzt Ergebnisse zu verraten, das hat jetzt auch keinen Einfluss aufs Ergebnis gehabt, tatsächlich, da sind wir nochmal darauf hingewiesen worden, bei einem bestimmten Hindernis, dass wir das und das bitte nicht vergessen sollen, weil Vorgänger das schon gemacht haben. Und ich habe und ich hab gesagt, ja, genau, es ist doch völlig klar. So, und dann bin ich im Hindernis gewesen und mir ist das Gleiche passiert. Also, das heißt, auch die Erfahrung schützt dich nicht davor, dass solche Dinge passieren.
Ja.
Also, weil auch dann hängt es auch von der Tagesform ab, an manchen Stellen. Wir hatten auch schon Aufzeichnungen, da waren die ganzen Athleten, die waren hypernervös und aufgeregt. In anderen Tagen, Aufzeichnungstagen, war das überhaupt nicht der Fall. Das ist dann auch so, hat so eine eigene Dynamik auch. Und solche Sachen passieren halt. Und da muss man einfach auch sagen, ja, das ist es. Also auch,
Ja.
dass Top-Athleten Leichtsinnsfehler machen, also mit dem Fuß ins Wasser kommen, weil sie nicht aufgepasst haben, bist du raus. Wenn dir irgendwas ins Wasser fällt, wenn du bei irgendeinem Hindernis deinen Schuh abstreifst und der klatscht ins Wasser, bist du raus. Und das sind eben auch diese ganz klaren Regeln. Da gibt es auch nicht so ein bisschen links und ein bisschen rechts.
Ja.
Da kommt der war so, der ist so nett, den lassen wir durch. Nee, gibt es nicht.
Nee, ja, dann
Auch der
funktioniert die Show
Superstar.
nicht. Ja.
Und dann funktioniert die Show nicht,
Ja.
genau richtig. Also, genau. Also, um das noch fertig zu erzählen, deine Frage von vorhin. Also, diese Parcours-Tester gehen dann mit einem den ganzen Parcours durch, dass du es einmal alles gesehen hast. Dann musst du unterschreiben, dass du das gesehen hast. Und dann geht's wieder hoch. Der Unterschied bei Ninja Warrior All-Stars ist, dass du dann eine halbe Stunde probieren darfst. Weil Ninja Warrior All-Stars ist der Unterschied zur normalen Staffel. Da sind zwei Parcours parallel nebeneinander, identische Parcours aufgebaut und dann gibt es ein
Okay.
Wettrennen, einer gegen den anderen und der verliert, ist raus. Das ist dann das K.O.-System. Und da darf man eine halbe Stunde testen. Und das ist der Unterschied zur normalen Aufzeichnung. Bei der normalen Aufzeichnung, die immer im Oktober, November, Dezember ausgestrahlt wird, da ist Testen nicht erlaubt. Gucken, nicht anfassen.
Ja.
So, dann gehen wir wieder hoch und dann nach einiger Zeit starten dann die ersten Teilnehmer. Die als Erste dran sind, die bleiben meistens gleich unten. Und dann wird irgendwann gesagt: Okay, jetzt, Markus, weiß ich nicht, noch eine halbe Stunde, dann kommst du in den Warmmachbereich, dann nehmen die dich mit. Das ist voll durchorganisiert und ganz, wirklich, das kann man nicht anders sagen, ganz liebe und nette Mitarbeiter, die sehr geduldig
Okay.
sind. Also da auch ein riesen, riesen Dankeschön an die Leute, die uns da immer betreuen. Also das ist wirklich ganz toll gemacht. Ja, und dann irgendwann heißt dann hier halt, kommen Sie immer näher, Warmmachhalle, und dann kommst du in den Vorbereich, dann kommst du tatsächlich in die Halle rein, dann kriegst du schon mit, dass der andere da seinen Lauf hat und so. Wirst du meistens in Dreier-, Vierer-Gruppen wirst du da reingeführt und dann geht einer nach dem anderen auf die Plattform, dann hörst du auch das Startsignal, kannst auf dem Fernseher auch mitschauen. Und dann irgendwann heißt so, Markus, jetzt bist du dran, dann zur Startform vor und dann hoch auf die Plattform. Und dann wirst du anmoderiert. Entweder hörst du Buschi und Jan oder nicht. Das ist auch immer mal wieder anders. Letztes Jahr hat man es ja gehört und dann machen die irgendwann die Lautsprecher zu und dann bist du nur noch bei dir selber, weil das wird auch stören, wenn du die Moderation
Ja,
natürlich
natürlich.
irgendwie in den Ohren hättest. Genau, und dann heißt so weit wie geht dadurch.
Dann zählt's.
Genau.
Ja, wie aufregend. Wie hoch ist der Puls, wenn man auf der Startplattform steht?
Ich kann dir das gar nicht sagen. Also der ist sicher erhöht, natürlich.
Ja.
Und vor allen Dingen auch so natürlich so ein leichtes ja, Nervosität natürlich
Ja.
auch. Wenn du, also bei mir ist es meistens so, wenn ich so den das erste Hindernis hinter mir habe, dann bin ich so drin und dann läuft das vorwärts und dann ist es auch okay.
Ja.
Dann ist es auch gut. Ja, aber
Toll.
am Anfang natürlich. Es ist einfach weil es einfach auch eine besondere Situation ist, weil ja. Also alle Kameras sind auf dich gerichtet,
Ja.
das läuft unten ein Fotograf mit, du weißt genau, die Moderation passt jetzt auf, was du jetzt machst. Und die anderen Sportler stehen dann noch, wenn es jetzt kein Publikum gibt, dann stehen die Sportler da, die feuern dich an. Und natürlich, und das ist eben einer der Dinge, du weißt eben auch, im Hinterkopf hast du das mindestens, das Ding wird ja irgendwann ausgestrahlt.
Ja,
Und du gehst davon
klar.
aus, dass das in voller Länge ausgestrahlt wird, wovon man nicht ausgehen kann, weil es gibt wirklich, ich weiß auch nie, was von mir gezeigt wird, ob es eine
Ja.
Sekunde ist oder ob es 5 Minuten sind. Ich bin bislang immer sehr reich beschenkt worden mit Sendezeit,
Ja.
aber du weißt es eben vorher nicht und du setzt dich halt auch immer der Lächerlichkeit preis an der Geschichte. Also deswegen, wenn du da bist und du rutschst an dem Fünfsprung am ersten Hindernis ab und klatschst rein, dann nützt dir das alles nichts mehr, das ist einfach passiert.
Ja.
Ja.
Ja, da bewundere ich die Ninjas auch, muss ich sagen. Gerade auch die, die seit vielen Jahren dabei sind und die tatsächlich auch an sich selber natürlich schon viel, viel höhere Ansprüche haben als vielleicht so jemand, der als Hobbysportler da mal reingeht. Wie die auch mit vermeintlichen Rückschlägen, also es ist für sie in dem Moment ja dann einfach eine Riesenenttäuschung, umgehen. Und da kann man sich auch echt viel abschauen aus meiner Sicht, wie die menschlich gewachsen sind und du natürlich schon sehr viel Erfahrung hast mit solchen Situationen, ja auch nochmal sehr professionell umgehst. Aber auch die Jüngeren, die nachrücken, die sind da, also hat man über die Jahre auch wirklich gesehen, wie doll die selber auch an sich gearbeitet haben. Einmal an der Aufregung am Anfang. Da gibt es ein paar, die ich auch sehr bewundere, die da ganz großartig das hingekriegt haben, in den Griff zu kriegen. Und natürlich auch, wenn man dann enttäuscht wird, was meistens in dieser Show ja irgendwann kommt. Also irgendwann kommt der Moment, das toll hinkriegen, ja.
Ja, also es geht ja auch in der Regel nicht darum, ob du ins Wasser fällst, sondern eigentlich nur wann.
Wann?
So,
Ja.
das heißt, die Enttäuschung oder das Scheitern ist ja ist ja in diese Show mit eingebaut.
Ja.
Und was ich eben an dieser Show so toll finde, ist, und das ist das, was ich, die Parallelität auch zu meinem Sport, zum Turnen, du kannst eben keinen die Schuld geben, du bist selber schuld. Also dieses
Ja.
Thema auch ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber auch dieses Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen. Also
Aber.
wenn ich eben abrutsche, wenn ich auch vom Reck runterknall beim Turnen, ja, da kann ich nicht den Kampfrichtern die Schuld geben oder meinem Trainer, da bin ich schuld. Ich bin schuld. Und im Ninja-Sport ist es genauso. Wenn ich eben zu früh mir die Hände aufmache, dann muss ich sagen, okay, hast halt zu wenig trainiert oder war halt heute nicht dein Tag. Aber am
Ja.
Ende musst du das einsortieren, musst sagen, okay, Krone richten, aufstehen, weitermachen.
Ja, kann man wirklich aus dieser Show auch mitnehmen, aus meiner Sicht. Das sind tolle Vorbilder, die man da für mich sehen kann. Und das Thema Verantwortung zieht sich ja durch meine berufliche Tätigkeit auch. Also das finde ich super, dass du das hier nochmal ansprichst, dass man für viele Situationen und auch natürlich für die eigene Gesundheit die Verantwortung selber trägt. Dann ist die Aufzeichnung und was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja sehr viel mit, also sehr, man kann schon sagen, Aufwand. Ja, man muss anreisen, man hat sehr viele Wartezeiten, man hat die Aufregung, Anspannung. Dann hast du mal in einem Interview gesagt, Oder gerade auch nochmal gesagt, es ist die Frage, wann man ins Wasser fällt, nicht ob. Es gibt das allerletzte Hindernis, das ist der Mount Midoriyama. Das ist ein endlos langes Seil, was einfach vom Himmel hängt und
Ja,
was man in einer Wahnsinnszeit wie ein Äffchen hochklettern muss, um die ganze Show zu gewinnen. Da hast du mal in einem Interview gesagt, das ist kein realistisches Ziel für dich, diesen Mount zu erreichen. Und in Kombination mit diesen Anstrengungen, die diese ganzen Drehtage auch mit sich bringen. Also, wenn man zusammenfasst, das Endziel, das letzte Hindernis, siehst du nicht als realistisches Ziel und die anstrengenden Drehtage kombiniert. Was lässt sich trotzdem immer wieder bei dieser Show mitmachen? Was ist dein Antrieb, bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Und da sprichst du, glaube ich, für viele Ninjas, die diese Show ausmachen.
Es ist immer dieses, wie weit kann ich kommen, wie weit komme ich in diesem Parcours, weil die Parcours ja jedes Mal anders sind. Und den Parcours, so wie du ihn dort kriegst, das ist einmal der Anreiz, den kriegst du sonst nirgends. Es gibt Wettbewerbe, aber so wie der präpariert ist, den gibt es eben sonst nirgends, den gibt es nur dort. Das ist mal Punkt eins. Und dann ist es für mich immer auch, wie weit kann ich es schaffen? Also als Beispiel, wo ich 2021 es ins Finale geschafft habe, damit habe ich gar nicht gerechnet. Für mich
toll,
ist immer überstehen der Vorrunde 2019, da bin ich ein Hindernis, also da war ich eine Platzierung hat da gefehlt, da wäre ich ins Halbfinale gekommen. Mhm. Also für mich ist immer Halbfinale ist für mich so auf jeden Fall mal das Ziel. Da will ich auf jeden Fall erreichen, Halbfinale. Und alles, was darüber hinaus ist, ist ein Geschenk. Und als ich das eben 2021 dann geschafft hatte, was wirklich eine knappe Kiste war, ins Finale zu kommen, da habe ich gesagt, wow, was für ein Geschenk, da dabei zu sein. Und die Latte als Ältester mit 49 Jahren im Finale gestanden zu sein, unglaublich. Und jetzt ist das Ziel eben, dass ich sage, okay, jetzt ist eine 5 davor bei mir vom Alter her. Also wäre das Ziel, als 50-Jähriger die Latte auf 50 zu legen.
Ja.
Und das ist ein realistisches Ziel, das kann man erreichen, das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, man muss auch bei allem Ziele setzen, also man sagt ja immer, ja, du musst ja nur Ziel setzen und dann erreichst du das auch, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, Mount Midoriyama, ich will die Show gewinnen, da würden alle meine Ninja-Kollegen würden sagen, ja, Male, alles klar, jetzt alle irgendwie den Boden zur Realität verlassen,
ja.
Weil das einfach. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, das, was die Jungs da abreißen im Finale, wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich um den Sieg geht und wenn man bei der letzten Show eben der René Caselli und der Moritz Hans, 3 Sekunden auseinander,
ja.
Das ist einfach wie im Fußball Champions League oder da geht's, das sind Weltmeisterformate.
Dann. Das ist unmenschlich, also das ist ja wirklich krass.
Also wenn man einfach auch weiß, dass ein René Caselli, dass der eben, weiß ich nicht, 20 Minuten am eigenen Körpergewicht hängen kann oder solche Geschichten, da bin ich weit weg davon. Und deswegen, ich glaube, man muss sich immer nach der Decke strecken. Also nicht zu schnell zufrieden zu sein, dass man sagt, ja, also so nach dem Motto, ja, ich gucke mal, wie ich durchkomme und bin mit allem zufrieden, was da kommt. Nee, so ist es dann nicht, sondern ich sage dann schon, okay, Vorrunde und jetzt ist es halt auch so, habe ich eben auch gemerkt, dass der eine oder andere, der es gesehen hat, du weißt es, das Niveau wird ja immer höher.
Wahnsinn.
Das heißt, wenn man die ersten Sendungen gesehen hat von 2016 und jetzt die Sendungen sieht, das ist, also heute ein Halbfinale wäre früher ein Finale gewesen, beispielsweise.
Ja, mindestens.
Oder heute eine Vorrunde ist früher ein Halbfinale gewesen,
ja, das
weil
stimmt.
Das waren früher, vorher waren es 5 oder 6 Hindernisse, jetzt sind es, wir hatten 2021 hatten wir, glaube ich, 9 Hindernisse in der Vorrunde. 9, das ist so ein Unterschied, was das ausmacht. Und von dem her, also da ist einfach, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Der Anspruch ist einfach so viel höher geworden, ne? Und dann.
Ja, genau.
Das letzte Ziel, Mount, ist dann wirklich keins, was man sich realistisch setzen kann. Ja, das ist.
Genau, jetzt habe ich es wieder ganz genau. Ja. Dass man einfach sich realistische Ziele setzt und nicht von Sachen redet, die, die einfach nicht erreichbar sind. Also, und ich glaube, das hat auch wieder was mit dem Leben zu tun. Ich kann im Leben auch nicht sagen, ja, okay, nächste Woche möchte ich Millionär sein. Das ist ja Quatsch, sowas.
Ja.
Also, realistische Ziele setzen, wo man auch eine Chance hat, die zu erreichen, weil, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, weil, wenn man es dann eben erreicht hat, dieses Ziel, dann ist es so ein Glücksgefühl und so toll. Da darf man sich nicht drum bringen, indem man eben den Brotkorb zu hoch hängt, aber eben auch nicht zu niedrig.
Also deine Motivation, immer wieder mitzumachen, ist auf jeden Fall dieser einzigartige Parcours. Das glaube ich dir, dass das ein sehr großer Reiz ist und natürlich auch gegen sich selber anzutreten und vielleicht jedes Jahr ein bisschen besser zu werden oder wenn man wirklich so weit gekommen ist wie du, das vielleicht einfach nochmal zu schaffen. Und bei dir ganz besonders jetzt die 5 vorne, da nochmal einen draufzusetzen und am weitesten zu kommen als Ninja-Opa. Das ist gut.
Ja.
Was glaubst du denn, wie lange kannst du da noch aktiv sein? Oder sagst du einfach, solange es geht, bist du bei Ninja einfach dabei?
Genau. Also erstmal natürlich, solange sie mich haben wollen, werde ich mich bewerben. Und dieses Ding ist immer, solange es körperlich geht. Also weil das darf man eben nicht vergessen, dass auch in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, das erfordert einfach unglaublich viel. Also man muss einfach auch Schmerzen bereit sein, durch Schmerzen durchzugehen. Mhm. Die Hände brennen, die Hände sind offen an manchen Trainingstagen und Muskeln schmerzen dann auch. Aber ich sage mal, solange der Körper das mitmacht, solange der Körper signalisiert, ich bin da dabei, dann mache ich es auf jeden Fall, weil ich einfach einen riesen Spaß dran habe. Und was ein Geschenk für mich darüber hinaus noch ist, was ich ja nicht auf dem Plan hatte, dass Menschen zu mir kommen, wenn ich in Ninja-Hallen trainiere beispielsweise, die dann sagen, Mensch, Herr Mal, ich habe das gesehen und ich bin durch diese Sendung und durch das, dass ich das gesehen habe, bin ich wieder motiviert, ich habe wieder mit dem Sport angefangen oder habe überhaupt mit dem Sport angefangen. Also wenn sowas gesagt wird, ist es einfach ein Riesengeschenk dann noch als Zucker obendrauf sozusagen, weil wenn ich sage, ja, wenn du bei anderen damit noch was bewirken kannst, genial. Einfach genial.
Ja, das schätze ich auch so ein, dass die Ninja-Community sehr kollegial untereinander ist. Und du hast es gerade schon gesagt, du bist ein Vorbild natürlich auch für andere und für welche, die sich für diesen Sport begeistern können. Gibt es für dich irgendwie eine Art, mit dieser Verantwortung auch umzugehen? Du wirst ja häufiger dann auch nach Tipps und Tricks gefragt. Und wie nimmst du diese Vorbildfunktion dann wahr?
Mit sehr viel Demut.
Ja,
also ich habe da große Demut davor, wenn Menschen sich an einem orientieren und einfach da sagen, Mensch, das bedeutet mir was, da zuzugucken und so weiter. Also von dem her, das ist für mich ein Riesengeschenk, das so zu mir gekommen ist. Das konnte man nicht planen, war nicht geplant, aber ist jetzt zu mir gekommen und von dem her erstmal mit großer Demut. Und das ist es eigentlich schon. Wenn Menschen natürlich Wissen haben wollen, dann teile ich das sehr gerne mit ihnen. Aber verantwortungsvoll damit umgehen, weil ich hatte es eben auch schon, Beispiel, ich war in einer Ninja-Halle und habe einen jungen Kerl gesehen, der eine Bewegung gemacht hatte, diese Himmelsleiter beispielsweise, und habe gesehen, okay, er hat eine gute Bewegung, aber wenn er technisch ein bisschen anders löst, dann tut er sich leichter. Mhm. Und habe ihm, was ich sonst nicht mache, habe ihm einfach einen Tipp gegeben. Und das fand er gar nicht so toll.
Okay.
In dem Moment. Ich habe ihn ungefragt mit Wissen beglückt, um das er mich gebeten hat. Und das fand er gar nicht so toll und saß dann beleidigt nebendran und ich konnte ihn auch gar nicht einfangen. Also das war mir auch eine Lehre, das ist mir einmal passiert. Heutzutage, wenn es entweder kommen die Leute und fragen, hast du mal einen Tipp? Oftmals auch Väter sagen, kannst du meinem Sohn mal einen Tipp geben? Mhm. Und dann frage ich ihn aber auch respektvoll, möchtest du einen Tipp haben? Dann gebe ich das weiter. Oder wenn ich sehe, dass einer nicht fragt, sage ich, darf ich dir einen Tipp geben? Möchtest du dir leichter tun beispielsweise? Und wenn er das dann bejaht, dann gebe ich ihm gerne den Tipp, aber
Super.
also mit Verantwortung eben einfach. Das war so eine Sache, wo ich gemerkt habe, ah, da bist du einen Schritt zu weit gegangen.
Das ist ja toll, dass du das auch nochmal erzählst, weil von dir kann man so viel übers ganze Leben lernen, muss ich sagen. Das zieht sich ja nicht nur durch den Bereich Sport, sondern jeder, der in etwas glaubt, überlegen zu sein, kann da vielleicht auch nochmal in sich gehen, ob er das anderen so ungeteilt auflegen möchte. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ich gehöre auch zu der Gruppe, die immer gerne Wissen teilt und es in alle Richtungen weitergibt. Das ist gut, wenn man da so ein bisschen erstmal nachfragt, auf jeden Fall. Und was ich auch toll finde, ist, dass du die Kinder selber dann fragst. Da spricht auf jeden Fall wieder dein Opaherz aus dir, dass du auch ein Gefühl dafür hast, dass Kinder wirklich ja auch eigene Bedürfnisse und Meinungen schon haben und natürlich für sich selber antworten können. Das ist richtig toll. Markus, also ich möchte nochmal zusammenfassen. Man kann von dir so unendlich viel lernen. Du hast ein ganz gutes und ausgewogenes Maß aus meiner Sicht, ein gesundes und sehr aktives Leben zu führen. Du isst auch mal Schokolade und das Stück Fleisch, was dir gut schmeckt. Du verknüpfst ganz toll Bewegung und vielleicht auch mal beim Bäcker etwas Gehaltvolleres zu kaufen. Du bist sportlich aktiv, du kennst keine Ausreden. Wenn du unterwegs bist, dann hörst du auf deinen Körper und machst trotzdem mit deinem eigenen Gewicht Übungen. Du bist natürlich in einer großen Fernsehshow mittlerweile, wirst immer bekannter und dadurch natürlich auch zum größeren Vorbild. Du gehst damit sehr verantwortungsvoll und bewusst um und demütig dankbar. Also von dir kann man unendlich viel lernen, sich ganz viel abschauen. Und ich danke dir sehr, sehr, dass du heute mein Gast warst.
Da war ich ganz verlegen. Es war eine große Ehre, dass du mich angefragt hast und dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank dafür.
Ich habe noch als Abschluss ein Zitat von dir und du hast in einem Interview mal gesagt, Ninjas helfen einander. Das wäre mir ein persönliches Anliegen, nochmal mit der Welt zu teilen und ich fände das sehr, sehr schön, wenn dieser Spirit sich durch die gesamte Menschheit ziehen würde und man Menschen wie dich als Vorbild nehmen könnte. Also ganz lieben Dank und allen ZuhörerInnen ganz viel Spaß mit dieser. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hört sie euch auch gerne in Ruhe nochmal an, teilt sie und ja, bringt einfach den Ninja Spirit in die Welt. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Vielen Dank. Tschüss.